Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen QM-Talk. Michael, ich grüße dich.
Hallo Michael.
Hi.
Schön, dass wir uns nochmal sehen. Wir haben ja eine kleine Osterpause gemacht.
Wir haben eine kleine Osterpause gemacht und ich muss auch gleich antriggern. Wir kriegen immer gesagt, sag nicht mit Datum und Zeit genau. Wenn du schon Sachen fixen sagst, wir haben Ostern gemacht. Ja, wir sind jetzt so in der letzten Maiwoche. Nächste Woche ist der 1. Mai und danach werde ich mir mal eine Woche Auszeit gönnen. Es kommt 14 Tage Versatz, würde bedeuten, der Podcast müsste dann erscheinen, wenn ich an der Nordsee liege. Von daher, schön.
Hört sich gut an.
Ja, hört sich gut an. Michael, du hast heute, wir haben wieder über Themen gesprochen, du hast heute gesagt, du würdest gern mal über das Thema Audit reden, Auditvorbereitung, Auditumsetzung. Do's und Don'ts im Audit passt mir ganz gut. Finde ich eine coole Sache, weil ich gerade so im Audit-Marathon drin bin. Ich bin so gerade so Tunnel-Audit. Habe jetzt die letzten 6 Wochen 5 Audits hinter mich gebracht und habe nächste Woche Dienstag, also noch vorm 1. Mai, bevor ich in Urlaub gehe, ich glaube, danach bin ich endgültig urlaubsreif, noch ein Audit mit der DAX vor mir. Von daher passt das Thema wie die Faust aufs Auge.
Passt gut ins Programm. Ja, weil bei uns ist das natürlich auch Dauerthema, weil als externer Qualitätsmanager ist das halt einfach Teil des QM-Systems. Und ich dachte, es ist ein interessantes Thema, weil es einen immer wieder umtreibt, weil es natürlich in sämtlichen Normen und Sachen verankert ist und halt ein elementarer Baustein irgendwo ist. Und es ist etwas, was halt aber viele vor allem mit Stress, Kontrollen, starren Checklisten etc. und vor allem einer Menge Ärger und Stress verbinden. Das muss aber ja eigentlich nicht so sein. Und da dachte ich, dass wir heute mal ein bisschen ins Thema einsteigen und mal so ein bisschen durchgehen, wo vielleicht so die Befürchtungen sind und wo wir eigentlich hinwollen. Also, dass das Ganze ja keine Kontrolle im eigentlichen Sinne ist, sondern eher ein Dialog auf Augenhöhe. Wie sich so ein Audit abspielen kann und wie ich mich so darauf vorbereite, dass es halt konstruktiv ist und was vielleicht auch Erwartungen an Auditor sein sollen. Also es geht ja jetzt nicht nur um die Menschen, die auditiert werden, sondern auch die, die die Systeme auditieren. Es soll ja für beide Seiten passen. Und man sagt ja so schön, ein gutes Audit erkennt man daran, dass beide Seiten etwas lernen. Und insofern würde ich gerne mal so ein bisschen einsteigen, da du gesagt hast, du hast dich ja jetzt viel auf die Audits vorbereitet. Was sind da so die Sachen, die dir jetzt auch durch den Kopf gehen? Wie bereitest du dich effizient auf die Audits vor?
Ja, also, Entschuldigung, also bei mir ist es ja grundsätzlich so, dadurch, dass ich bei verschiedenen Unternehmen den QMB stelle oder den QMB mitmache und das QM-System bei den Kunden mit betreue, ist da logischerweise auch eine meiner Kernfunktionen und einer meiner Kernaufgaben die Kundenbetreuung im externen Audit. Weil genau das, was du jetzt auch gesagt hast und genau das, was halt ist, wir machen halt mehrere Audits, ja, und der Kunde hat halt ein Audit im Jahr und der QM-Manager ist dann halt entsprechend so ho, der Auditor kommt und die ganze Sache und einer der primären Aufgaben von mir und auch von euch mit Sicherheit besteht ja daraus, erstmal dem Kunden so ein bisschen runterzubringen. Cool down, es kommt nur der Auditor, ja, ist wunderschön, wir freuen uns, dass der Auditor kommt, der wird von uns bezahlt, der wird von uns beauftragt, der will was von uns, der will uns nämlich am Ende vom Monat eine Rechnung schreiben. Und der Auditor ist eben nicht der Kontrolletti und der, wo wir Angst vorhaben müssen oder wo wir, kommen wir gleich tiefer, noch irgendwelche Sachen in irgendwelcher Art und Weise tiefer stecken müssen oder sonst irgendwas, sondern ein Auditor ist eine externe Kontrolle, der in unser QM-System reingucken darf, dem wir es erklären. Und wenn der Auditor was erklärt bekommt, was er nicht versteht, darf er nachfragen. Deswegen lernen beide Seiten von der ganzen Sache. Und wenn der Auditor was entdeckt, was ihm nicht gefällt und es wirklich ein Gap ist im Sinne der Norm, dann freuen wir uns immer, dass wir geholfen kriegen, besser zu werden, lassen uns aufzeigen, wo unser Problem ist, bearbeiten das System, lösen das Problem und arbeiten weiter. Das ist so einmal ganz grob weggefasst, was so meine Sachen ist. Und natürlich habe ich, wenn es um die Audit-Vorbereitung geht, dadurch, dass die Kunden bei mir alle sehr digital und agil unterwegs sind, kann eigentlich der Auditor zu jeder Tages- und Nachtzeit im Jahr in das QM-System reingucken und vorbeikommen. Und wir geben uns nicht die Blöße und jetzt sieht ein System, was funktioniert. Aber klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich mache nichts vor einem Audit. Sondern natürlich weiß man, ein Auditor kommt, ein Auditor guckt in das System rein und dann will man natürlich sich so präsentieren, dass das gut ist. Das heißt, man guckt nochmal durch, habe ich die Abweichungen vom letzten Jahr wirklich alle abgearbeitet, guckt sich nochmal an, was ich ins in der Abweichung drin stand, was man für Maßnahmen in dem Fall war es der TÜV, gemeldet habe. Habe ich diese Maßnahmen nicht gemeldet, habe auch wirklich abgearbeitet, kann ich es einfach und transparent im Unternehmen zeigen, habe ich es griffbereit, habe ich irgendwelche Nachweisdokumente, irgendeinen anderen Kram noch, dass ich es wirklich greifen kann. Das heißt, Auditvorbereitung bei mir und bei meinen Kunden ist nicht hohoho, wir entstauben mal den Ordner und fangen bei Null an und gucken mal, ob wir irgendwas aufarbeiten müssen, sondern Auditvorbereitung ist bei mir im Sinne, ich bereite mich so vor, dass ich dem Auditor in der kurzen Zeit, die er da ist, Dinge so zur Verfügung stellen kann, dass ich kurze Suchen habe und dass die Sache einfach präsent ist. Dass wir keine Zeit verlieren. Wenn der jetzt sagt, hier, wir hast die Abweichung 3 von letztem Jahr abgearbeitet und ich fange an, in irgendwelchen Ordnern zu wühlen und irgendwelche Dokumente zu suchen und sage, ja, da habe ich, irgendwo war da nochmal ein Nachweisdokument oder da wollte ich die Mitarbeiter schulen, ich gehe nochmal in die Personalabteilung, ob da vielleicht der Schulungsbogen liegt. Genau sowas mache ich nicht. Genau das ist meine Auditvorbereitung.
Da hast du jetzt eigentlich schon auf einmal ganz, ganz viele Themen angesprochen.
Ja, ich weiß, Entschuldigung.
Die wir, glaube ich, wunderbar jetzt ein bisschen zerstückeln können auch, und, glaube genau, ich, auch ein bisschen das, runterbrechen müssen.
Auch das ist mein Problem, da ich im Moment so in der Auditwelt drin bin. Ja. Ich habe gestern eins gehabt, 8 Stunden permanent reden, Auditoren was erklären. Ja, die nehmen das dann wirklich, Audit kommt zuhören. Und die sitzen dann einfach, du hast einen Redefluss dann auf einmal. Und sorry, ja, bremst mich gerne. Wie gesagt, gestern erst den ganzen Tag gesprochen. Ich bin da noch ein bisschen im System.
Ich denke, man muss es ein bisschen auseinanderdröseln, weil wir haben hier ganz viel Beteiligte und Betroffene. Wir haben den Auditor selber, das kann natürlich der Qualitätsmanager im eigenen Unternehmen sein und das kann natürlich ein Externer sein. Das kann in einem Zertifizierungs- oder Akkreditierungsaudit sein. Das heißt, es geht halt auch um die Zertifizierung. Das kann auch irgendeine andere Art der Begehung sein. Und wir haben natürlich die Leute, die auditiert werden oder die in den Audits Rede und Antwort stehen müssen. Und da hat ja jeder so ein bisschen Erwartungen und eigene, sage ich mal, hoffentlich nicht Ängste, aber Ansichten, wie das abläuft. Und du hast auch das Thema so ein bisschen Continuous Compliance angesprochen. Das spielt so auch in dieses Thema Ängste vielleicht rein. Das ist auch etwas, wo wir immer extrem darauf achten, dass wir sagen, theoretisch ist das System an sich so gut, dass du immer reingucken kannst, weil es gelebt wird. Das heißt, wenn morgen jemand kommt, das heißt nicht, dass es perfekt ist, aber wir sind so, dass wir alles eigentlich aufnehmen können und dass wir eine Grundlage haben, wo wir sagen können, selbst wenn man was findet, das können wir anpassen und das wird nichts Gravierendes sein. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die auch so eine grundlegende Sache in Audits ist. Es geht ja nicht nur darum, zu gucken, ob ein Prozess da ist, sondern es geht auch darum zu gucken, ob er denn so funktioniert, wie er ist und ob er auch so gelebt ist, wie er denn ist. Also dass wir wirklich so ein bisschen nicht nur gucken, Checkliste, Prozess hier ist da, Prozess da ist da, sondern dass wir wirklich gucken, ist das, was wir uns hier überlegt haben, macht das noch Sinn? Hat sich das vielleicht verändert? Wird das so gemacht, wie wir es uns überlegt haben? Oder müssen wir das vielleicht anpassen? Gibt es da eine Diskrepanz? Also wirklich auch ein bisschen zu gucken. Und dafür ist halt das, wo du auch gerade gesagt hast, dass viele reden und kommunizieren halt sehr, sehr wichtig. Denn ein Auditor hat ja nur, sage ich mal, einen gewissen Blick auf das System von außen, wenn er nicht im Unternehmen selber ist und muss halt schauen, wie verstehe ich das? Und dafür muss er halt auch viel fragen und auch das System verstehen. Und es gehört auch dazu, dass ein guter Auditor nachfragt, um das zu verstehen, ob dieser Prozess läuft oder nicht.
Ja, also ich finde gerade, also ein bisschen überspringen zwischen internen und externen Audits, gerade wenn ich jetzt so in interne Audits reingehe und interne Sachen mache und gucke mir die Prozesse an, dann ist für mich nicht nur wichtig, gibt es einen Prozess, wird der Prozess oder funktioniert der Prozess, sondern wird der Prozess auch so gelebt, wenn ich mich rumdrehe. Ja, das ist beim Zertifizierungsaudit ja noch viel extremer, dass irgendwann mal einer da sitzt, soll ich so machen wie immer oder wie es auf der SOP steht. Ja, also das sind so die Klasse. Nein, also es ist wichtig zu gucken, irgendeiner hat sich mal irgendwann irgendwas ausgedacht, wie was werden soll. Der hat das dann niedergeschrieben. Flowchart, Fließtext, Romane, wie immer was ist. Also irgendwo haben wir mal festgelegt, wie wir es gerne bei uns machen wollten. Und wird das, was wir uns mal vorgestellt haben, was wir wirklich machen wollen, auch wirklich so gemacht? Ist das praktikabel? Ist das in Ordnung? Oder ist das nur für die Pläs und fürs Blatt Papier und für den Auditor und wir holen uns einmal im Jahr raus und wir sehen zu, dass wir es irgendwie rüberkribbeln und zeigen unseren Mitarbeitern, pass auf, diesmal musst du es bitte danach machen. Und der sagt, ja, das mache ich aber schon lange nicht mehr so, weil der ist falsch. Und du sagst ihm, ja, aber Auditor kommt, wäre schon cool, das würde einiger. Also das ist alles Schwachsinn und um es zusammenzubringen und das hilft keinem, weder dem internen Auditor noch dem Zertifizierungsauditor noch dem QMB noch dem eigentlichen Mitarbeiter. Das frustet nur und deswegen ist, wenn ich interne Audits mache, gucke ich da ganz extrem rein und wenn ich externe Audits habe, weiß ich, dass meine Prozesse, wie du so schön gesagt hast, die sind jederzeit aktuell. Ich weiß, das QM-System wird gelebt und dann kann ich als QMler auch wesentlich entspannter in ein Audit reingehen, als wenn ich ganz genau weiß, ich habe da zwar ein QM-Dokument, das packe ich aber seit 3 Jahren nicht an, weil meinetwegen die Lenkung zur Freigabe wäre oder ich habe keine Zeit dazu oder whatever was ist und wir legen das mal zum Audit auf den Schreibtisch drauf und wir suchen mal zu, drücken mal den Mitarbeiter, dass der ja an dem Audit-Tag, wenn der externe kommt, genauso arbeitet. Das hilft keinem weiter und das ist meiner Meinung nach Perlen vor die Säue und weder gelebtes QM noch einen Mehrwert durchs Audit.
Ja, es ist halt vor allem unnötige Bürokratie. Weil ich da Dokumentation habe, die keinen Sinn erfüllt, weil wenn das entweder kein Standardvorgehen ist oder die Realität anders läuft, dann ist es sinnfrei, diese Sachen in der Form zu haben. Sondern das sehe ich halt auch als eine der wichtigen Sachen an, dass man eigentlich nicht ja da durchläuft, nur um Fehler zu finden, sondern man läuft ja, ich würde sagen, wir beschränken uns jetzt mal mehr auf die internen Audits im Unternehmen selber und nicht mal die externen, um es ein bisschen abzugrenzen, weil da finde ich das besonders wichtig, dass man sich wirklich darauf beschränkt, dass man hier an einer gemeinsamen Sache arbeitet. Also, dass ich nicht der Kontrolletti bin, der jetzt sagt, ich mache meine Checkliste, ob du das wirklich genauso machst, wie wir das aufgeschrieben haben. Das ist sicherlich ein Teil in irgendeiner Art und Weise, aber es geht ja vor allem darum, gemeinsam einen Prozess zu bewerten. Das heißt, es kann auch eine gemeinsame Feststellung sein, dass das, was vielleicht mal aufgeschrieben wurde, nicht zu der alltäglichen Arbeitsanforderung passt. Und das ist ja an der Stelle erstmal ein Ergebnis, woran man arbeiten kann. Das heißt, okay, wir sehen da Bedarf einer Verbesserung. Und das ist dann unter Umständen eine gemeinsame Feststellung und nicht unbedingt die Feststellung, dass jemand persönlich einen Fehler macht. Weil es kann ja auch einfach sein, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Arbeitsalltag und dem, was mal entworfen wurde. Mhm.
Du erwischt mich gerade auf den Fuß. Ich überlege gerade, weil du gesagt hast, wir trennen klar zwischen intern und extern. Und ich wollte gerade tierisch losbrettern, wollte sagen, ein Auditor, und das ist ja auch 19.011, gehen wir nach Auditoren. Auditoren suchen Konformitäten und nicht Nichtkonformitäten. Das heißt, Auditoren suchen Nachweise, dass das, was wir uns ausgedacht haben und dass das funktioniert, normkonform ist und es geht. Auditoren sind nicht dafür da, nicht auf Fehler zu auditieren. Auditieren Auditoren auf Fehler, sind es keine guten Auditoren. Da muss ich aufpassen, was ich sage. Es sind keine guten Auditoren. Ja, das ist das Gleiche. Die kriegen auch nicht so diese typischen Sprüche mit. Ein Auditor muss ja was finden. Ja, oder jetzt vergleichen wir mit dem Knöllchen. Ja, der muss halt ein paar Knöllchen schreiben, dass er seine Quote erfüllt. Entschuldigung, wenn ich das so sage als salopp, aber es ist in keinster Weise wahr. Auditoren sind dafür da, um auf Konformität zu prüfen und dir zu bestätigen, dass das, was du machst, richtig ist. Ich entwische mich aber gerade bei dem Gedankenspiel, ob, wenn ich als interner Auditor einen Produktionsprozess begleite und was mache und ich dadurch, dass ich ein interner Auditor bin und in dem Unternehmen ziemlich tief drinne bin, Maßnahmen, weil ich der QMB bin, dann interessiert mich, glaube ich, ehrlich gesagt, schon eher genau den Ansatz, den ich von dem Externen eben nicht haben will, sondern ich bohr dann eher, ob wirklich ein Fehler im System ist. Weil ich den Prozess schon im Groben kenne, also im Groben mir anzeigen lasse, ziemlich schnell, dadurch, dass ich interner QMB bin, im Unternehmen den Prozess ja mit Sicherheit irgendwann erarbeitet habe, mein Prozess beteiligter war, zumindest war am Zahn der Zeit bin, grob weiß, was mein Unternehmen macht, ja, soll ich wirklich haben, da bohr ich schon wesentlich tiefer. Und da gucke ich schon mehr ins S-Gefach und dann gucke ich auch schon mal tiefer rein, ob da nicht irgendwo ein Fehler liegt. Auch und überwiegend, um dann aber auch wieder die Dokumente und die Prozesse und die ganze Sicherheit so zu haben, dass ich im externen Audit eben entspannt durchlaufen kann. Es ist vielleicht der gleiche Ansatz, aber das ist so gerade der Denkansatz, wo ich sage, bin ich als interner Auditor wirklich der, der nur nach Konformität guckt, wenn es mein Unternehmen ist oder ich der QMB bin, oder bin ich im Internen nicht der, der doch eher mal guckt, wo ein Fehler liegen könnte und da wirklich dann doch die Rolle des Fehlersuchers einnehme, was der Externe auf gar keinen Fall tun soll und was auch keinen Sinn macht.
Ja, das ist, ich finde, das ist teilweise sehr abhängig auch vom Unternehmen und vom QM-Modell, wo man sich bewegt, weil man muss gerade mit den Formulierungen, finde ich, auch vorsichtig sein, wenn du zum Beispiel von Fehler sprichst. Weil ein Fehler kann natürlich sein, dass wirklich etwas, jemand hat falsches Teil verbaut, sonst irgendwas, oder ein Prozess ist halt komplett falsch. Das kann schon sein. Für mich ist es oft so, dass ich gerne auch, was wir im regulierten Ansatz haben, erstmal, ich habe ein Finding. Also ich habe irgendwas gefunden. Ich habe mir was angeguckt, ich habe ein Gespräch geführt und ich oder wir im besten Fall gemeinsam sind auf etwas gestoßen, was uns aufmerksam macht. Und das kann im internen Audit verschiedene Folgen haben. Das ist im ersten Sinne erstmal, wir haben was gefunden, nennen wir es ein Finding. Was aus diesem Finding wird, das entscheidet sich dann, sage ich mal, wenn man den Prozess weiter anguckt, weiter runter. Dann sehen wir, ist das eine Nichtkonformität? Ist das etwas, was wir uns vielleicht angucken müssen, ob das im Rahmen des QM-Systems noch passt? Ist das vielleicht eine große Abweichung oder sowas? Ist das vielleicht etwas, was sich zu einer Reklamation auch entwickelt? Ist das etwas, was eine Änderung im QM-System erfordert? Also es gibt da viele Routen, die etwas, was man findet, dann später verfolgen kann. Also es kann sich halt in sehr viele Richtungen bewegen. Und insofern bin ich bei dir, dass ich sage, als interner Auditor versuche ich ja, das System zu optimieren.
Genau. Und
ich mache da nicht unbedingt den Abgleich mit meiner reinen Norm, wie im Zertifizierungsaudit, dass ich sage, ich gucke nach Konformitäten, sondern ich möchte im System arbeiten und ich gucke, läuft das System so, wie es aufgesetzt werden sollte? Natürlich erfüllt es die Normanforderungen. Dafür wurde es ja ursprünglich mal konstruiert, aber im fortlaufenden Audit schaue ich vor allem, funktioniert das so, wie ich es mir überlegt habe oder wie wir uns ja gemeinsam das überlegt haben? Ist das gelebte Wirklichkeit? Und fallen mir Sachen auf, die ich mir vielleicht angucken muss, die ich verbessern muss? Oder finde ich auch mal wirklich Fehler, die ich in einem Fehlerverfolgungsprozess oder mit einer Kappa-Maßnahme nachverfolgen muss?
Ja.
Und das ist, denke ich mal, wirklich dann so ein bisschen der Unterschied, weil du kannst als externer Auditor ja in der Zertifizierungsaudit ja wirklich nur eine grobe Stichprobe machen. Du hast natürlich als interner Auditor, kannst du wesentlich tiefer auch mal einsteigen, weil du vielleicht auch mehr Zeit dafür hast und weil du das Unternehmen auch ein bisschen besser kennst. Und dann kann man da auch wirklich mal tief mit den Leuten einsteigen und auch mal ein bisschen gucken, wir gehen mal jetzt genau in den Prozess rein und wir machen nicht nur Stichproben. Und das kann ja, wird ja auch gern gemacht, alternierend in jedem internen Audit einen anderen Fokus haben. Und dieser Fokus ist ja sowieso sehr wichtig. Ich meine, wir haben ja, in der Regel sollte ein Audit ja nicht eine Gap-Analyse sein, wo alles angeguckt wird bis ins kleinste Detail. Es ist in der Regel eine Stichprobe, weil es ja einen begrenzten Umfang hat. Also man kann das natürlich aufblasen, aber im Endeffekt gehe ich ja nicht rein, eine Checkliste jedes Mal durch und jedes Mal dieselbe, sondern ich überlege mir risikobasiert, wo ist jetzt mein Fokus eigentlich? Zumindest bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, ein Programm so aufzuziehen, dass ich mir immer mal wieder einen Schwerpunkt auf verschiedene Sachen lege. Oder wie siehst du das?
Fundamental richtig, also absolut. Also bei den Unternehmen, wie das macht, du musst ja ein Auditprogramm fahren. Das heißt, du musst ja einmal definieren, über welches Jahr, welche Normkapitel, wie hätte ich es gerne. Und eine ganze Zeit lang oder Anführungsstrichen früher, beziehungsweise bei vielen Unternehmen ist das noch, die rattern einmal im Jahr alles durch, weil sie das halt irgendwann mal in ihrem Auditprozess so festgelegt haben. Bin ich überhaupt gar kein Freund von? Also bin ich überhaupt gar kein Freund von? Ich gestalte das Auditprogramm, nicht den Auditplan, das Auditprogramm, immer so, dass ich sage, von einem Rezert-Audit zu dem anderen Rezertifizierungsaudit. Mhm. Das heißt in der Regel 3 Jahre. Du hast ein Rezert, ein Ü1, ein Ü2, dann hast du das nächste Rezert. Und ich definiere es im Prozess immer so, dass ich sage, von einem Rezert zum anderen Rezert hätte ich gerne alle Normpunkte einmal durch.
Mhm.
So, Klassiker. Ja. Und dann kann ich dritteln. Ein Drittel mache ich da, ein Drittel mache ich im ersten Jahr, ein Drittel im zweiten Jahr, ein Drittel im dritten Jahr, so dass ich, wenn der Auditor wieder zum Rezert-Audit kommt, er wieder ein vollständig auditiertes QMS-System oder QM-System von mir vorfindet. Und wenn ich das einmal in meinem Prozess so sauber definiere, was absolut legitim ist, ist eine Definitionssage, wie ich das gerne machen will, dann kann ich mich fokussieren. Und dann kann ich sagen, im ersten Jahr gucke ich mir die Produktion an. Im zweiten Jahr mache ich alles, was Personalprozesse ist Und wegen mir im dritten Jahr gucke ich mir alles, was so Geschäftsprozesse oder QM-Prozesse sind. Den ganzen Kram. Das kann ich mir einteilen, wie ich es haben will, und kann mir einteilen, wie ich es brauche. Und nur stumpf einmal im Jahr irgendeine Audit-Checkliste von A bis Z runter zu leiern und nur, dass ich was im externen Audit vorzeige, sinnlos. Auch das ja. Nochmal vielleicht ganz, ganz kurz. Bei mir ist das auch nicht, also ich teile das so auf. Ich teile das nach den 3 Jahren, immer Audit-Zyklus teile ich das auf. Und bei mir gibt's auch nicht den einen Tag im Unternehmen, wo ich ein internes Audit mache und mich da unter Stress setze und unter Druck setze, sondern selbst wenn ich in meinem Audit-Programm das in Scheibchen fürs Jahr einteile, und da teile ich mir das Jahr auch nochmal in kleinere Häppchen, dass ich sage, heute gucke ich mir 4 Stunden lang mal Personalprozess an. Dann gucke ich mir vielleicht ein Vierteljahr später nochmal für 5 Stunden Auftragsabwicklung an. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. So, dass ich wirklich ganz dediziert kleine Audit-Happen habe, wo ich als Interner, jetzt kommen wieder zu der Sache, wo du gesagt hast, ein Deep Dive mache, wo ich wirklich konzentriert mir ganz tief Sachen angucke. Und das sind bei mir die internen Audits. Und wenn wir ehrlich sind, machen wir das als QMler regelmäßig sowieso im Jahr. Also wir gehen sowieso, wenn man, ja, ich gehe mal davon aus, wir 2 und alle, die uns zuhören, sind entsprechend gute QMBs, die Sorgfalt drauf haben und die sich ihrer Sache bewusst sind und das richtig machen wollen. Wir gucken uns das doch sowieso an. Also wir gehen doch eh regelmäßig mit den Mitarbeitern durch Prozesse durch. Wir gucken uns das an. Wir gucken, passt das noch? Wir haben regelmäßig Mitarbeiter, die sagen, hier, pass auf, da passt was nicht mehr, da ist was unrund, da ist was schiefgelaufen, da ist das was. Das heißt, ich habe über mein Jahr verteilt eigentlich schon so viel sowieso automatisch gute Ansätze, wo ich sage, das gucke ich mir jetzt mal tiefer an. Ja, so what? Da mache ich ein Audit draus und dann ist gut. Dann habe ich es wegdokumentiert. Also, verstehst du, was ich meine? Also, ich bin da nicht so in der Stringenz drin, dass ich sage, ho, nächste Woche ist Audit, ich muss jetzt auf jeden Fall noch für dieses Jahr das interne Audit durchziehen. Also, yalla, einmal die gesamte Checkliste von oben nach unten durch, überall okay und hinten ein A hingeschrieben. Hauptsache der Auditor hat was er sehen kann. Das ist nicht mein Anspruch. Ja. Hin und wieder gibt's Fragen. Wie machen Sie das? Dann erklärst du das. Aber dann ist das genau, was in der Norm drin steht. Und das ist auch das, was mit 19.011 kompatibel ist. Dann ist gut.
Ja. Also ich gehe da auch voll mit, weil du hast es schön erklärt. Das ist auch das Vorgehen, wie ich es ganz gern mag. Also bleiben wir mal so bei dem 9001er Bereich. Ich bin auch ein Fan davon, das ein bisschen gestaffelt zu machen und dann wirklich diesen Deep Dive so ein bisschen zu machen, dass man sich wirklich angucken kann, passt das so, dass ich sage, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Lieferantenbewertung. Guck mir an, macht das Sinn, wie wir das gerade tun? Wird das so genutzt und werden auch die Ergebnisse, die ich damit erziele, also die Arbeit, die ich dort reinstecke, um diese Bewertung anzustellen, wird das auch genutzt und bringt mir das auch was? Also, dass ich wirklich gucken kann, diese Arbeit, die mir das QM-System hier macht, habe ich einen Gewinn davon, weil am Ende soll es dir was bringen, dass du das tust, weil es bringt nichts, wenn ich merke, ich gucke mir den Prozess an, jemand macht 3 Tage Lieferantenbewertung, fängt aber mit den Daten nichts an, weil dann ist der Prozess viel zu komplex und viel zu aufgeblasen, dass ich nichts damit mache. Und dann ist es auch nicht im Sinne der Norm und sage ich mal, dass es mir was bringt. Und deswegen bin ich wirklich so ein Fan davon, wirklich sich das anzugucken in einem Deep Dive und so ein bisschen zu staffeln in einem Zeitraum. Und ich bin auch voll dabei zu sagen, das muss nicht zu festgelegten Tagen funktionieren, weil ich habe das auch schon öfter gehabt, man ist in einem Labor für Experimentalaudits und dann fällt einem irgendwas auf und links und rechts guckt man sich noch ein paar Sachen an. Dann ist das auch schon ein kleines Audit. Also in dem Moment, wo du in deiner alltäglichen Arbeit auf Sachen stößt, kannst du daraus auch ein kleines Audit machen und da ein bisschen, sage ich mal, auch den Druck rausnehmen, weil du sagst, ich muss jetzt diese Punkte abgearbeitet haben. Diese Punkte, die man sich anschaut in dieser Staffelung, sind ganz oft verteilt und integriert in anderen Sachen drin. Und ich muss halt nur gucken, dass ich halt mir in diesen Abständen dann wirklich auch mal alles angeguckt habe. Und das lässt sich aber über gute Doku schön machen, dass ich da einfach den Überblick behalte. Und dann funktioniert das meiner Meinung nach wirklich hervorragend. Und dann kann ich auch wirklich mir die Sachen im Detail angucken, kann auch gucken, was steht jetzt vielleicht gerade an. Vielleicht habe ich gerade ein Thema mit Reklamationen gehabt. Dann ziehe ich das halt vor und sage, das ist jetzt gerade besonders wichtig. Deswegen schauen wir uns jetzt den Reklamationsprozess nochmal genauer an. Ja. Und so komme ich eigentlich relativ schnell zu einer guten, kompletten Lösung. Ja. Anders als wenn ich sage, ich tue nur jedes Jahr meine 9001 Normkapitel-Checkliste rausziehen. Ja, das bringt niemandem was. So, ich sehe, du platzt schon fast, du willst was sagen.
Nee. Zu der Checkliste komme ich gleich zu, weil, ja, okay, gerade wieder Erfahrung gesammelt. Aber wo ich halt im internen Audit schon bin, was vielleicht auch du eben gesagt hast, wenn ich da nebenher was sehe, bei mir ist es aber schon so, mache ich Audit, mache ich Audit. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, puh, da haben wir aber jetzt was. Ich würde sagen, ich guck dir das ganze Ding nochmal an, ich komme nächste Woche nochmal vorbei fürs interne Audit. Also wie bei dir auch, wenn du sagst, du bist an der einen Stelle am Auditieren und du siehst an der anderen Stelle, was das rumläuft, das schreibe ich auf. Weil es bringt dir nichts, sich das nachher alles schön zu rechnen und alles schön zu schreiben und sonst irgendwas, sondern bei mir ist Audit-Tag, Audit-Tag. Und wenn an dem Tag, wo ich das eben auditiere, beziehungsweise in dem Moment, wo ich sage, hier Einkauf oder hier Personal, wir gucken uns jetzt einmal mal die Personalprozesse an, wir gehen durch die Prozesse durch und ich sage, gib mir mal von dem den Schulungsplan, von dem hätte ich jetzt gerne die Einarbeitungsübersicht, von dem hätte ich gerne den Lebenslauf, beziehungsweise die Qualifikation, passt er auf die Rolle, den ganzen Kram. Und ich gucke mir das an und es ist unrund, dann ist das bei mir ganz pauschal gesagt, dann wird das notiert. Dann ist das ein Finding, in welcher Art das auch immer nachher ausformuliert wird. Aber dann ist das ein Thema, womit ich mich beschäftige. Weil nur damit auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter steigt und das Ganze auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit nachher versehen wird, weil irgendwann kommt der Zertifizierungsauditor, der will das auch wissen. Und dann kann der Mitarbeiter nicht sagen, boah, das passt gerade nicht, kommt nächste Woche nochmal vorbei, sondern wenn es gilt, gilt's. Dann heißt es die Ohren zusammengenommen, der Kopf beieinander, dann gehen wir durch diese Themen durch und wenn was nicht da ist, wird es aufgeschrieben und es wird sauber abgearbeitet. Ganz klassisch wie bei einem externen Audit auch. Ursachenanalyse, Ursache, Maßnahme zum Abstellen der Ursache. Damit beschäftigt man sich dann halt. Das ist nichts Schlimmes, das ist keine verwerfliche Sache, das ist okay. Mir ist das auch egal, ob ich 3, 4, 5, 8 oder 0 Dinge finde in so einem Audit drin. Aber ich finde, wenn wir uns schon als QMler die Mühe machen und schreiben einen Auditplan, überlegen uns einen Auditbericht und gehen die ganze Sache ran und setzen uns mit dem Mitarbeiter hin und gehen mit der ganzen Sache auseinander. Und wenn dann ein Thema da ist, dann gehört es auch in irgendeiner Art und Weise dokumentiert und dokumentiert abgearbeitet. Ganz klar. Da haue ich auch keinen ins Fass rein nach dem Motto, dass der Geschäftsleiter, ja gut, hier hat die Erna aus der Personalabteilung wieder geschlafen. Darum geht es in keinster Weise. Aber es geht halt einfach darum, wir prüfen was und wenn wir es prüfen, dokumentieren wir, was wir geprüft haben. Sowohl ob es gut, als auch ob es schlecht war. Da rede ich nichts schön.
Ja, das gehört halt einfach dazu, aber ich finde es wichtig, dass wirklich alle Beteiligten auch wirklich das als Teil des Prozesses sehen und nicht als eine persönliche Vendetta gegen irgendjemanden, dem jetzt möglichst viel Sachen aufzuschreiben, weil das ist ganz wichtig und ich finde das auch extrem wichtig, das zu kommunizieren. Es darf nicht sein, dass irgendjemand an der Laborbank zum Beispiel steht und weil jemand mit einem Tablet oder was anderes oder einer Checkliste hinter ihm steht, die ganze Zeit zittert und denkt, um Gottes Willen, mein Job ist nicht sicher.
Ja.
Also ich finde, sowas muss ganz, ganz klar kommuniziert sein, was das Ziel der Audits ist und es muss auch eine angenehme Atmosphäre einfach sein, dass man sagt, hey, es geht darum, dass wir uns das jetzt zusammen hier angucken. Ich bin nicht da, um deinen Arbeitsplatz zu bewerten oder eine Kontrolle der Tätigkeit, die Ergebnisse jetzt, sage ich mal, so in diesem Moment zu bewerten. Ich bewerte jetzt gerade den Prozess, ich schaue mir das Ergebnis an. Ich bin jetzt nicht die Qualitätskontrolle, sondern wir schauen uns das zusammen an und unser gemeinsames Ziel ist zu schauen, läuft der Prozess sauber? Sind wir beide damit happy? Siehst du Verbesserungsmöglichkeiten? Sehe ich Verbesserungsmöglichkeiten? So sollte es im besten Fall sein. Das heißt natürlich nicht, dass man trotzdem mal auch mal auf Qualitätsprobleme oder Fehler stößt. Das passiert halt auf dem Weg einfach. Ja. Aber es muss klar sein, ich bin nicht da, um jemanden Fehler anzuhängen, sondern um mit jemand anderem zusammen das System voranzutreiben und die Qualität gemeinsam zu sichern.
Und wenn wir über Qualität sichern und System vorantreiben machen, ist, wenn ich mit Mitarbeitern im Dialog bin, im internen Audit, und ich habe das auch schon im externen Audit, oder Mitarbeiter haben das am externen Audit schon gemacht, wenn der Mitarbeiter selbst in dem Prozess irgendeinen Missstand merkt und sagt, hier, ich komme an dieser Stelle mit dem Prozess, er läuft nicht, ich komme nicht weiter, weil mir fehlt, weiß ich nicht, ein Kugelschreiber oder ein Tool, um das vernünftig zu machen. Das, was ich hier mache, ist Grütze. Dann ist ein internes Audit durchaus ein probates Mittel, dass man da mal was schreibt und sagt, uns ist aufgefallen, der Prozess geht nicht, oder ja, erstmal ganz locker, Prozess nicht konform zur Norm und nicht konform zu Vorgaben etc. pp. Und dann in der Risikoanalyse und in der Ursachenanalyse nachher draufkommt und sagt, pass auf, wo war es denn genau, macht einen Deep Dive und sagt, jawohl, es liegt wirklich daran, da hätte jetzt ein Tool gefehlt, da fehlt ein Locher, ein Tacker, ein Computer, vielleicht noch ein Monitor, den du da hinhängst mit Touchscreen, weil die Maus nicht funktioniert. Was auch immer da ist, ist das auch ein privates Mittel, da ein wenig Dynamik in die Beschaffungen, in die Optimierung des Systems zu bringen, weil in der Regel interne Audits und Auditberichte ja auch über die Geschäftsleitung gehen. Und dann habe ich da nochmal einen Hebel, wo ich setzen kann. Ich habe das schon bei Kunden gehabt, im Kundenaudit gehabt, dass der Auditor gesagt hat, boah, ich weiß jetzt nicht, also eigentlich so richtig cool ist das nicht, was ihr hier macht, aber ich könnte mal, machen wir mal, ja, das rechte Auge ein bisschen zu, es ist so halb, ich weiß nicht, was ich draus machen soll, ob es noch eine OFI ist, also noch ein Verbesserungsvorschlag oder schon eine Nebenabweichung, sitzt der Kunde da und sagt, Knüppel hat zu mir, machen Sie eine Nebenabweichung draus, dann sieht es mein Chef, vielleicht tut sich dann was. Also auch das können Mittel sein, also auch das können Audits tun, die einfach einen Beitrag dazu leisten, auch mal ein bisschen mehr Bewusstsein in die Sache zu holen und an einigen Stellen Prozesse zu beschleunigen und Dinge gangbar zu machen, die vielleicht vorher nicht gegangen sind.
Ja.
Ist mir zumindest schon in Audits passiert. Ich weiß nicht, dir auch schon? Kennst du?
Ja, also ich finde, Audits sind halt an der Stelle immer ein gutes Mittel, um halt Sachen mal ins Licht zu rücken.
Ja, genau.
Wenn halt mal was schiefläuft. Und das kann, genau wie du beschrieben hast, sein auch, dass man sagt, der Prozess, wie wir uns wünschen, ist so nicht durchführbar, weil der Mitarbeiter Fehler macht, sondern weil ihm etwas fehlt. Weil entweder in einem angeschlossenen Prozess davor oder von mir aus auch danach, je nachdem, wie die Abhängigkeiten sind, etwas falsch läuft oder weil ihm ein Tool fehlt oder weil die Arbeitsanläufe vielleicht an eine veränderte Arbeitsweise, die es im Unternehmen gegeben hat, durch andere Tools, die jetzt genutzt werden, dem nicht mehr entspricht, wie es sein sollte oder uns das Leben schwer macht. Und deswegen ist es für mich, wie gesagt, nicht das Ziel zu gucken, ich möchte jetzt möglichst viel Fehler aufschreiben, sondern ich möchte gucken, wo können wir hier Verbesserungspotenzial rausfinden.
Genau.
Und Verbesserungspotenzial heißt auch natürlich Fehler ausmerzen. Das ist einfach Teil der Geschichte. Und das Ziel ist wirklich zu gucken, wo muss ich meinen Fokus hinlegen? Und das ist ja auch dieser risikobasierte Ansatz, dass ich Stellen finde, wo ich den Hebel ansetzen muss und dort meine Aufmerksamkeit drauflege. Und das kann sein, es fehlt ein besonderes Tool, damit das sauber läuft. Das wäre dann eine große Sache. Das kann aber auch eine Kleinigkeit sein, wie ich muss mal zwei Zeilen in der SOP oder Prozessanweisung ändern. Das sind dann Kleinigkeiten, die halt nebenher laufen. Und wichtig ist halt, dass ich am Ende ein Paket habe, wo ich sage, hier können wir was besser machen. Und da sind auch ein paar eklatante Sachen, die wir dringend angehen müssen, weil das vielleicht nicht Konformitäten sind, die auch schwerwiegend sein können. Und da lege ich jetzt meinen Fokus drauf und dann arbeite ich meine Liste ab.
Ja, lass uns noch mal kurz auf diesem Thema rumreiten, was du jetzt schon ein paar Mal reingeschmissen hast. Du arbeitest nicht mit Audit-Checklisten? Ich bin mal ein bisschen provokant, das ist Freitagnachmittag.
Das darfst du gerne sein. Doch, auch. Gut. Natürlich haben wir alle Checklisten, aber meine Checklisten sehen nicht so aus, dass ich sage, hey, ich habe jetzt Normkapitel XY abgecheckt und einfach nur geguckt, wird das irgendwie erfüllt, gibt es da eine SOP? Sondern okay. Checklisten sind für mich eine Orientierungshilfe, zu sagen, ja, das sind die Themen, die ich mir angucken muss.
Ja.
Und dann mache ich mir einen Plan, wie ich das Thema bei uns anschauen kann.
Ja.
Und ich bin der Meinung, Checklisten sind natürlich ein tolles QM-Tool und jeder QM-Manager liebt die natürlich sehr, aber sie dürfen das Ganze nicht zu sehr bürokratisieren. Denn das Wichtige für mich im Audit ist tatsächlich, dass man den Prozess wirklich mal zusammen durchgeht. Und da gehört auch einfach viel dazu, dass ich mir erzählen lasse. Ich meine, der Name Auditor kommt auch nicht von ungefähr, dass ich mir erzählen lasse, was die Leute machen. Also es geht mir oft weniger darum, dass ich die Leute ausfrage primär, sondern eher, dass ich mit denen spreche und die mir auch ihren Prozess, so wie sie ihn tun, beschreiben, damit ich auch gucken kann, passt das zu dem, was das QM-System momentan vorsieht. Und dann kann ich natürlich meine Fragen stellen. Und da habe ich natürlich Themen, die immer wiederkehrend sind, wo ich dann auch mal eine Checkliste habe, damit ich nichts vergesse. So, ich sage, ich kann ja nicht alles im Kopf haben. Aber ich halte mich da nicht eisern an eine Checkliste, sondern mir ist wichtig, dass der Austausch da ist.
Okay, pass auf, ich trigger dich kurz weiter. Wir haben eben gesagt, wir haben das Auditprogramm, planen das Auditprogramm über 3 Jahre. Das heißt, wir erwarten, der Auditor erwartet, Zertauditor, ich, meine persönliche Erwartungshaltung ist auch, alle Normkapitel einmal in 3 Jahren durch. Wenn du jetzt ein Auditprogramm planst, planst du das auf Normkapitel, oder? Wie stellst du jetzt sicher, dass du auf die geplanten Normkapitel zum geplanten Zeitpunkt dein internes Audit durchgeführt hast? Also wo ich eigentlich hin will, ist die Diskussion, die ich im Audit jetzt neulich wieder geführt habe. Klassisch internes Audit. Hier ist es interne Audit. Ja, wo haben Sie denn Kapitel 5.1 auditiert? An welcher Stelle sehe ich, dass Sie 7.2.1 auditiert haben? Weisen Sie mir mal nach, dass Sie vollständig QMS auditiert haben. Also ich spoiler mal gleich richtig. ich habe Audit-Checklisten und ich habe die Audit-Checklisten nach Normkapiteln. Ich mache das so. Das klingt zwar jetzt echt im ersten Schritt blöd, ich komme auch gleich kurz zur Erklärung, aber ich mache das so, weil ich am Ende vom Tag zum Teil für die externe Auditorenbefriedigung einen Nachweis haben will, dass ich ihm wasserdicht sagen kann, ich habe alle Normkapitel über den geplanten Zeitraum einmal durchgeleiert und habe ein entsprechendes Nachweisdokument. Aber ja, jetzt komme ich wieder rüber zu dir und ich glaube, das ist das, was du auch machst und das ist das, was ich mache. Ich gehe nicht die Liste von oben nach unten durch, sondern ich weiß, welche Punkte oder welche Schwerpunkte ich mir angucken will. Wir haben eben gesagt, wir gucken uns das Schwerpunkt mal Personal an oder gucken uns den Schwerpunkt Produktion an und dann gucke ich, welche Normkapitel knall ich mir denn genau in diesen Schwerpunkt rein und ziehe mir die wahllos aus meinem Programm raus. Also ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich wie kombinieren kann, so dass ich doch wieder in die Abteilung gehen kann, kann vernünftig auditieren, kann vernünftige Nachweise und Evidenzen erbringen, kann aber am Ende vom Tag das Dokument bzw. die Datei und den Nachweis, den Auditbericht nutzen zum Nachweis des Auditieren des Normpunktes, um halt einfach da auf der sicheren Seite zu sein. Weil die Diskussion habe ich schon mit so vielen Auditoren geprüft, dass ich gesagt habe, hier ist ein Auditbericht. Ja, aber wo steht denn da ganz genau der Normpunkt? Das heißt, ich glaube, Sie sehen doch da drin, dass ich geguckt habe, dass die Managementbewertung drin ist oder dass die personellen Ressourcen drin sind. Das sind alles so Dinge, die Diskussion führst. Das liegt aber auch daran, oh, ich habe wieder Redefluss, tut mir leid, liegt aber auch daran, über welches Managementsystem wir reden. Ein 9001er ist wesentlich gechillter unterwegs, als wenn ich einen 13485er vor mir habe. Und über das, was ich nächste Woche mit der DAX habe, nochmal eine andere Hausnummer. Da würde ich niemals mit offenen Checklisten drangehen. Ganz ehrlich. Sondern immer nur mit, da ist der Normpunkt, da haben wir geprüft, das ist die Evidenz.
Jetzt muss ich gucken, was ich sage, weil du hast eigentlich alle Fragen jetzt direkt schon beantwortet.
Ja, das wollte ich, um dich nicht wieder in irgendeinem, dass du da sitzt und da kommt mal ein Schiller wieder irgendwelche blöden Fragen.
Nee, alles gut. Ich versuch's mal von hinten so ein bisschen aufzuwickeln, rückwärts so ein bisschen. Also du hast gesagt, es kommt auf das Managementsystem an. Ja, absolut. Ich gehe im regulierten Bereich ganz anders vor, als ich das eben, also wenn wir über GLP reden, mache ich das ganz anders, als wenn wir über ISO 9001 reden. Deswegen, wenn wir jetzt mal bei der kleinen ISO 9001 bleiben, natürlich habe ich eine Checkliste, die nach Normkapiteln arbeitet, wenn ich nämlich nicht, wo ich intern Auditor bin, ich bin ja auch gelegentlich mehr bei anderen Unternehmen, wo ich einfach nur externer Auditor bin.
Ja.
Für den 9001, wenn ich das Unternehmen gar nicht kenne, ist es gut, sich an diesen Kapiteln langzuhangeln, zu gucken, wie haben die das gelöst. Und darüber kann man in die Prozesse einsteigen. Wenn ich natürlich im Unternehmen selber QMB bin und das Unternehmen schon in- und auswendig kenne, habe ich da viel mehr Freiheiten, weil natürlich, sofern ich zum Beispiel noch ein Qualitätsmanagement-Handbuch habe, habe ich da natürlich meine Kapitel abgehakt und die Prozesse schön verlinkt. Im besten Fall natürlich schön in einem digitalen System. Und dann habe ich natürlich ein gutes Verständnis, welche Prozesse mit welchen Normpunkten zusammenhängen. Das heißt, ich habe im Hinterkopf natürlich, und die 9001 ist relativ übersichtlich im Vergleich zu anderen Normen, hat man einfach schon ein gutes Gefühl dafür, die Punkte alle abzuhaken, einfach mit der Erfahrung. Und wenn nicht, habe ich entweder über ein QMH oder über die Checkliste, die ich irgendwo im Hintergrund habe, immer die Möglichkeit, den Zusammenhang zu suchen. Aber natürlich ist es sehr wichtig zu gucken, das, was ich mir angucke, weil ich will ja damit nicht nur mein internes QM-System betreiben, sondern auch die Zertifizierung unterstützen, dass ich diese Kapitel mitnehme. Das ist immer Teil davon. Nur ist es für mich ein Unterschied, wenn ich halt im eigenen Unternehmen so bin, nennen wir es mal so, wo ich mich schon auskenne, muss ich mich nicht so eng an eine Checkliste halten, wie wenn ich woanders ganz fremd bin, wo es Sinn macht, eine gewisse Struktur zu haben tatsächlich. Um halt zu gucken, sind diese Sachen wirklich da, weil das in dem Moment sehr wichtig ist. Wenn ich im Unternehmen bin, weiß ich, dass wir die Grundlagen alle schon erfüllen. Und da gucke ich ja mehr nach Verbesserungsmöglichkeiten. Da sind wir dann wieder bei den Zertifizierungs- oder externen Audits, wo man als fremder Auditor ist. Da gucke ich ja grundsätzlich, ob Sachen da sind, erstmal. Viel mehr, als ich das bei mir tue, wo ich davon überzeugt bin, dass die Sachen da sind. Insofern sehe ich da ein bisschen eine flexible Nutzung. Was ich halt nicht gern mache, dass ich mich kategorisch an die Checkliste klammere und sage, ich gucke nur genau diese Sachen.
Ja,
wichtig ist wirklich links und rechts davon zu gucken und wie entwickelt sich das. Und auch wirklich genau zu gucken, in welchem System bewege ich mich. Ist das jetzt eine 9001, sage ich mal, halt eine Light-Version oder gehe ich hier wirklich in einen hochakkreditierten Bereich? Bin ich im Medizinproduktebereich? Bin ich im GLP-Bereich? Geht es hier um sensible Daten oder auch um Menschenleben gegebenenfalls mal? Da ist dann eine andere Ernsthaftigkeit dran. Ich meine, ernsthaft muss das immer sein. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Aber es ist ein anderer Fokus, würde ich schon sagen.
Ja, und wenn du so eine Checkliste von oben nach unten störrisch runtergehst mit Frage-Antworten, jetzt bin ich mal bitterbös, dann hast du nichts anderes wie eine Lieferanten-Selbstauskunft. Da kannst du die auch ins
Ja.
Unternehmen reinstreuen und kannst sagen, hier füll mal aus. Und ich gucke mir dann nochmal 3 Spot-Checks an, ob das auch wirklich klappt. Weil eins kann mir auch keiner, auch da nochmal ganz kurz, ein sinnvolles, sinnhaftes, tiefes, angemessenes Audit. Auch einer 9001, einer relativ einfach gestalteten Unternehmens, kleines Unternehmen, keine kritischen Tätigkeiten, selbst da würde ich mir ein vollständiges 9001 nicht in 8 Stunden zutrauen. Weil wenn du es wirklich richtig machen willst und willst einmal von oben nach unten durchgehen, du musst eine Tiefe haben, du musst für dich wissen, was los ist. Und deswegen kann es nur mit Stückeln gehen. Und da ganz klarer Tipp: Stückelt's nach euren Abteilungen, nach euren Tätigkeiten und stückelt's nicht nach Normkapiteln. Oder matcht die Normkapitel wieder auf die Abteilung drauf. Also gerade, ich sage jetzt einfach mal, wenn wir in der 9001 drin sind und haben das ganze Ressourcenthema, sicherlich kannst du mit die Ressourcen, also Personal, kannst Schulung, kannst Onboarding, Offboarding, Bereitstellung, den ganzen Kram, das kannst du schon in eins zusammenfassen. Die sind ja normativ auch ziemlich eng beieinander. Aber ja, du kriegst meiner Meinung nach nicht, und jeder, der uns jetzt zuhört und sagt, der kriegt es schneller hin, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein 9001 in einem effektiv 6 Stunden Audit runterrobst. Und 6 Stunden ist ein Tag. Man hast 8 Stunden, wenn du bei 8 Stunden bist, hast ein bisschen Geplänkel davor, hast 3 Kaffee, bevor es losgeht, hast eine Mittagspause, hast noch einen Kaffeebreak, dann bist du effektiv bei 6, maximal 6,5 Stunden, die du wirklich konzentriert auditierst. Und in der Zeit schaffst du es nicht, in den Deep Dive 9001 von A bis Z durchzudrücken.
Ja, ich finde auch, wenn du so eine Checkliste hast, wo du sagst, ich muss jetzt einmal alles abhaken, ist das halt auch etwas, was diesem risikobasierten Ansatz widerspricht. Wenn ich nämlich sage, ich gucke mir alle, sage ich mal, Supportprozesse an, die es im Unternehmen gibt, aber dafür habe ich dann keine Zeit mehr, die Wertschöpfungsprozesse anzugucken, also die, wo die Qualität maßgeblich entsteht, die den größten Einfluss auf die Qualität zum Beispiel eines Produktes haben. Wenn ich sage, ich verbringe alle Zeit in HR, in irgendeiner anderen Abteilung, im Vertrieb etc. Die sind natürlich alle sehr wichtig. Also ich will jetzt keine Abteilung unterordnen, weil auch im Vertrieb wird das Geld gemacht am Ende. Aber wenn es um bestimmte
Wenn du
Themen
den
geht,
fragst,
zum
nur
Beispiel,
da.
ja, nur da, klar.
Wenn du Vertriebler fragst, nur da. Ja.
Klar. Am Ende, wenn ich ein Produkt habe, was ich nicht verkaufe, dann mache ich auch keinen Gewinn. Aber wir gucken ja mehr auch mit Fokus auf die Qualität zum Beispiel eines Produktes, wenn wir jetzt im produzierenden Unternehmen sind. Und dementsprechend muss ich natürlich die Sachen mir besonders angucken, die den höchsten Einfluss auf die Produktqualität an der
Genau.
Stelle haben. Weil mein Ziel als QMler ist es ja nicht die Steigerung der Verkaufszahlen. Das ist Aufgabe des Vertriebs, aber es kann halt sein, dass ein Qualitätsproblem dafür verantwortlich ist. Und das ist dann mehr mein Thema. Also man kann sich auch im Vertriebsprozess sehr viel Genaueres angucken. Aber um da nicht viel zu tief einzusteigen, ich finde, man muss halt einen Fokus legen auf das, was halt wirklich wichtig ist. Und dagegen spricht halt dieses reine Abhaken von nur Checklisten, weil es ist am
Absolut.
Ende eine Stichprobe auch ein bisschen. Du kannst nicht in einem Tag alles angucken. Da musst du auch einfach ein bisschen länger dir Zeit nehmen. Und deswegen macht es Sinn, das auch manchmal ein bisschen zu strecken, weil du kriegst auch nicht 3 Tage am Stück alle Personen immer verfügbar, so wie du das bräuchtest. Und das ist auch nicht gut für deine persönliche Aufmerksamkeit am Ende.
Ja, und kleiner Tipp und kleine Sache: Zertifizierungsauditoren sehen, wie gut und wie schlecht interne Audits gemacht worden sind. Also wenn ich dem eine A bis Z Auditliste vorlege und schreib hinten einmal in Excel runter konform und ziehe das Feld konform nach unten durch, eine Sache, es sind keine Abweichungen da gewesen, das erkennen die. Und dann gehen die rüber auf die 19.011 und sagen, naja, sie haben ja intern auditiert. Und sage ich, jawohl. Und dann sagt er, ja gut, wenn sie intern auditiert sind, dann sind sie auch als Auditor zertifiziert. Sag ich, jawohl, ausgebildet, Auditor, passt. Ja, dann, sie kennen die 9011. Sag ich, ja klar. Ja. Sie wissen schon, dass sie auch bei internen Audits oder bei Audits grundsätzlich evidenzbasierend auditieren und entsprechende Nachweise auflisten müssen. Ja. Und dann sitzt du da und dann hast du das kurze Hemd an. Also das sieht halt einfach auch kacke aus. Also wo ich hin will, ist, wenn du auditierst, lass dir ruhig mal Nachweise ziehen, wie du schon gesagt hast. Zieh mal ein Sample. Ratter mal einen Produktionsauftrag durch. hat er mal ein Personal, schnapp dir mal, das ist der Klassiker ist, welcher Mitarbeiter hat er neu angefangen? Wie ist er reingekommen ins Unternehmen? Wie ist er, ja, wo, welcher Status hat er im Moment? Welche Einarbeitung, welche Schulung soll er kriegen? Welche Kompetenz hat er? Oder Mitarbeiter, ich mache auch gerne mal der Letzte, der gegangen ist. Ist der Mitarbeiter raus? Kommt der Datenschützer wieder raus? Ist der Offboarding-Prozess sauber gewesen? Hat er seine IT wieder abgegeben? Hat er die Sachen wieder abgegeben? Ist klar, dass der keine Zugriffsrechte mehr hat? Ist er aus der Personalabteilung raus? Ist er noch im Organigramm? Also all diese Spielereien. Und da zieht man sich in einem vernünftigen internen Audit, auch da zieht man sich Samples und auch die Samples dokumentiert man in seinem Audit-Bericht beziehungsweise in seiner Checkliste oder in seinem Audit-Dokument mit sauber drinne, dass man einfach weiß, was man auditiert hat, was man gesehen hat. Und da zieht man nicht einfach okay oder konform von oben nach unten einmal mit Excel durch und sagt, das ist es schon gewesen, weil das kriegst du am Ende vom Tag, das interne Audit kriegst du am Ende vom Tag in einer Viertelstunde hin. Und wie gesagt, gibt externe Auditoren, die bei sowas verschnupft reagieren können. Deswegen mache ich sowas einfach.
Ja,
Deswegen sind bei mir immer Samples drin und ich trenne das. Ja.
finde ich aber auch sehr wichtig, auch im regulierten Bereich. Wenn ich in der
Ja.
GP unterwegs bin, lasse ich mir
Ja.
auch Schulungsunterlagen zeigen und Nachweise. Und dann fragt man natürlich auch mal nach Positionen, für die üblicherweise nicht gefragt wird. Da ist es auch immer schön, mal nicht zu fragen, nur zu fragen, was der Laborant an Schulungsnachweisen hat, sondern wenn alle eine GLP-Schulung machen müssen, hat der Leiter der Prüfeinrichtung zum Beispiel auch eine oder so. Und
Ja,
dann
das
wirklich auch mal
ist
ein bisschen in verschiedene Richtungen. Nicht so sagen, ich nehme nur drei Laboranten, sondern ich nehme mal verschiedene Positionen. Und diese Stichproben zeigen halt auch wirklich, dass du es dir angeguckt hast. Und das ist am Ende ja das auch, was in, jetzt sind wir wieder bei den externen oder Zertifizierungsaudits sich anguckt wird. Da werden Stichproben gezogen. Und wie du sagst, es fällt halt direkt auf, wenn da gezeigt wird, es wird nur in eine Richtung gearbeitet und nicht querbeet. Und da muss man einfach gucken, dass man da einen guten Mittelweg findet und sich auch ein bisschen, das finde ich noch wichtig vielleicht, auch an aktuelle Themen hält. Weil ich finde, gerade bei uns ist das so, dadurch, dass wir in sehr, sehr vielen Unternehmen unterwegs sind und auch in verschiedenen QM-Systemen, dass man merkt, es gibt gewisse Jahre, in denen gewisse Themen Trends sind. Sind das
Ja.
jetzt IT-Themen? Sind das jetzt andere Themen und dass jedes Jahr so ein bisschen von der Zertifizierungsstelle oder von der Behörde der Schwerpunkt auf andere Sachen gelegt wird. Und das ist, finde ich, auch immer ein ganz interessanter Einfluss, dass man guckt, gerade wenn man mehrere Unternehmen im Blick hat, was ist denn gerade so ein bisschen der Trend? Weil das ist auch ein Fokus. Wenn du mitbekommst von anderen, auch von deinen Kollegen, okay, momentan wird vor allem das Thema angeguckt. Das wird ja oft auch offen kommuniziert. Oft ist es ja so, dass in einem Jahr mal gesagt wird, ah, wir gucken uns jetzt neuerdings das an. Das ist dann schon die Vorbereitung und im Folgejahr wird dann genauer drauf geguckt. Ein Beispiel ist jetzt die Erweiterung von der 9001 um dieses Klimaschutzthema.
Ich wollte gerade sagen,
Danach
das ist
wurde
der
schon,
Running Gag.
danach, genau, danach wurde schon in den ersten Audits jetzt gefragt und irgendwann wird es jetzt ernst und irgendwann muss man dafür auch was haben, beziehungsweise dieses irgendwann ist ja eigentlich schon.
Dieses Jahr.
Das
Also
ist ja
ich habe
seit
es.
diesem Jahr, genau.
Ja.
Und das wurde aber schon vor gefühlt 2 Jahren, oder ich weiß nicht ganz 2 Jahre, aber vor einem
Ja,
Jahr
nicht.
auf jeden Fall schon. So alt ist es ja noch nicht, das ist ja noch relativ frisch. Wurde es aber schon mal gefragt, ob man sich schon Gedanken in diese Richtung gemacht hat. Und ich finde, man kann dann halt aus dem letzten Audit und das, was man um sich herum so mitbekommt, schon einiges auch an
Ja,
Trendthemen mitnehmen, wo man
das
sagt,
ist.
okay, das muss ich mir jetzt auch genauer angucken, weil das
Ja,
gerade wichtig ist.
aber das ist ja gerade, kurz die Werbetrommel anmachen, das ist ja gerade der Benefit, wenn du einen externen Berater in der Nummer drin hast und wenn du einen externen hast, der vom Fach ist und verschiedene Unternehmen betreut. Bei mir ist das auch Jahresanfang, sage ich jetzt einfach mal so, die ersten ein, zwei Audits und die Erkenntnisse, die du da auch hast, die spielst du natürlich im Hinterkopf in die nächsten Unternehmen rein. Wenn der erste Auditor kommt und zerlegt dir was, beziehungsweise bohrt in irgendeiner Stelle rein, Running Gag war dieses Jahr aktuell mal wieder, komischerweise, mein Dienstvertrag dann beim Kunden, sind Sie wirklich beauftragt? Wo ist Ihr Dienstvertrag aktuell? Welche Kompetenzen haben Sie? Also da war gerade wieder Kompetenz der externen Parteien, war gerade ein Running Gag. Dann weißt du natürlich genau, wenn der erste dich anpingt mit der ganzen Sache, und du sagst hier, das und das habe ich, dann prüfst du das bei den anderen natürlich auch. Und das sind wir wieder kommen wir wieder zum Anfang vom Podcast zurück. Das ist natürlich auch so ein Klassiker bei mir in der Audit-Vorbereitung, dass ich einfach weiß, was hat denn bei anderen geklingelt? Was haben andere vielleicht auch mal als Nebenabweichung kassiert? Das ist vollkommen normal. Ja, ich will gar keine Nuller-Abweichung haben, weil dann kann was, also ja, also wie gesagt, es gibt immer irgendwas, über was man reden kann, was man besser machen kann. Und dann weißt du ganz genau, der hat jetzt an der Stelle eine verblasen bekommen, dann gucke ich mal bei meinen anderen Kunden genau an dem Normpunkt an der Stelle, wie haben die es denn gelöst? Würde das passen oder würde es an dieser Stelle die gleiche Diskussion geben? Und das ist halt einfach der Mehrwert, den du rausziehst. Ja, das ist ganz klar. Übrigens, Running Gag noch ganz kurz gestern. Ist jetzt auch ein Trend, den ich beobachte, weil du gerade von aktuellen Audit-Trends sprichst. Backup. Verfügbarkeit der Daten. Backup. Mhm. Ich war gestern im Archiv und habe das QM-Handbuch aus 2014 rausgesucht. Aufbewahrungsrichtlinie QM, H-Dokumente, vollkommen okay, 10 Jahre. 10 plus 1, wir haben jetzt 2025, bedeutet 2014 muss noch verfügbar sein als letzte Version. Ich war gestern im Archiv, ich habe Leitsordner gewälzt und habe ein 2014er QM-Handbuch gesucht und gefunden. Ja, also wie gesagt, das sind Themen, die können einfach passieren, ist halt so. Ja. Und ja, dass man auch das, nächste Running Gag, dass man sein Backup-Konzept unter Kontrolle hat und nicht einfach nur schreibt, jo, wir machen 3-2-1-Sicherung, sondern dass man einen Netzwerkplan dasteht, wo transparent erklärt wird, wie gebackupt wird, wann gebackupt wird, auch das ist vollkommen normal. Wir haben dann auch mal E-Mail-Bestätigungen vom Backup-System, dass der gesagt hat, Backup positiv abgeschlossen, also Sachen, das ist echt im Moment, das war es Verfügbarkeit, das habe ich jetzt in 2 Audits schon gehabt dieses Jahr, da kann man sich drauf vorbereiten, das ist ein Thema.
Hm.
Daten.
Ja.
Daten, Datensicherheit, Datenhaltung, Datenverfügbarkeit.
Ja, das ist, glaube ich, irgendwie querbeet so ein bisschen das Thema, gerade einfach mit der kompletten Digitalisierung und Datensicherheit. Ja. Das Thema hast du beim KI-Thema, das hast du beim Thema Cloud und das ist sowohl hier als im regulierten Bereich einfach ein Dauerthema. Ja. Ja. Und was die letzten Jahre sich einfach daran hält. Und ja, solche Trends, finde ich, muss man halt gerade bei den Zertifizierungsaudits einfach ein bisschen mit einkalkulieren. Und die sind ja auch gerechtfertigt, weil man gemerkt hat, das ist gerade ein wichtiges Thema und hier müssen wir einen Fokus drauf legen.
Ja.
Und das ist jetzt nicht, dass ich das mache, weil ich weiß, es wird vielleicht was in die Richtung gefragt, sondern weil ich es selber auch als sinnvoll erachte, weil ich merke, okay, das ist ein Thema, was gerade wichtig ist und was auch für uns als Firma wichtig ist. Und gerade, was du gesagt hast, das Backup-Thema Datensicherheit ist wichtiger denn je, weil wir ja alle auch massiv die Digitalisierung richtigerweise vorantreiben.
Ja.
Und deswegen machen solche Trendthemen absolut Sinn.
Ja. Und absolut immer wieder Trendthema. Ich weiß nicht, ob es den Auditoren Spaß macht an der Stelle. 13485, Validierung der Software für QM-relevante Prozesse. Das ist jedes Jahr. Alle meine Kunden, alle meine Kunden setzen softwarebasierte Qualitätsmanagementsysteme ein. Das ist jedes Jahr Thema. Was validieren Sie für Software? Ja, wir haben nur das QM-System. Warum nur das QM-System? Alles andere ist Standardsoftware, nicht für uns hergestellt, nicht für uns konfiguriert, nicht qualitätsrelevant. Ich fange nicht an, Word und Excel zu qualifizieren und mein Lexware für die Warenwirtschaft und den ganzen Kram, das weiß ich, das funktioniert, das ist bewährte Technik, risikobasierter Ansatz, ausgeschlossen, übrig geblieben ist das QM-System. Das ist, ja, so. Aha, okay, das haben Sie als validierungsrelevant. Ja, haben wir gemacht. Okay, wann haben Sie es denn validiert? Ja, wie wir es eingeführt haben. Ja, super, das war ja vor 4 Jahren schon. Wie stellen Sie sicher, dass das, was Sie vor 4 Jahren validiert haben, heute immer noch funktioniert? Also das sind Fragen, die kommen jedes Jahr, was ich auch gut und wichtig finde, aber was halt einfach, wo ich halt einfach denke, ey, Auditor, du warst letztes Jahr bei mir, da habe ich dir den ganzen Kram schon mal erzählt. Ich habe dir gesagt, wie ich es mache. Du hast die Systematik gerade gesehen, dass wir es fortlaufend fortgeführt haben. Wo willst du denn hin mit mir? Ja, aber das sind wirklich Fokusthemen, die kommen. Also da auch aufpassen, sauber durch. Wichtig hier, Running Gag, Software-as-a-Service-Systeme müssen fortlaufend valide gehalten werden. Das reicht nicht, wenn ich die am Anfang bei der Implementierung mal mache, weil die fortlaufend mit Updates verpflegt und versorgt werden. Da kann ich gar nichts anderes dagegen machen. Also kann ich gar keinen Update-Stop machen, weil es cloud-basierte Systeme sind. Die müssen fortlaufend valide gehalten werden. Ihr müsst die Updates überwachen.
Ja,
also Fragen, das kann gerne einer von uns beiden meldet euch.
Ja. Kann ich auch absolut so unterstreichen. Computersystemvalidierung ist auch GLP, GMP einfach ein Riesenthema, was einfach durch die Komplexität der Systeme immer komplexer wird. Was auch dazu geführt hat, dass die Behördenauditoren inzwischen auch schon Spezialisten mitbringen, weil ein gewisses technisches Verständnis einfach notwendig ist und du teilweise schon ITler sein musst, um wirklich die Konfiguration von manchen Systemen zu durchschauen, weil du halt ein Spezialist sein musst. Das kann ein, sag ich mal, normaler Auditor teilweise nicht immer abdecken. Es gibt natürlich Spezialisten, die alles abdecken oder so gut wie alles, sag ich mal, aber Computersystemvalidierung ist ein Riesenthema einfach, was halt mit Digitalisierung verbunden ist. Und im GLP-Bereich muss ich mir dann leider auch so Sachen wie Excel-Sheet-Validierung angucken, wenn ich Rechnung damit mache und sowas. Das gehört dann auch dazu. Also ist auch ein Thema tatsächlich, was ich in letzter Zeit öfters mal gesehen habe.
Da bin ich aber auch schon lange, als Mediziner bin ich da schon lange, Ich finde es aber auch richtig.
Ja, und wir machen das auch schon ewig.
Ich mache das schon ewig. Das ist für mich nichts Neues. Und ich finde das halt wichtig, weil ich brauche jetzt die Excel-Tabelle nicht validieren, die mir die Mitarbeiteranzahl aufaddiert. Das sage ich jetzt einfach mal oder so ein Kram oder die Lieferantenbewertung, wenn ich die in Excel habe oder was. Das brauche ich nicht validieren, das kriege ich über einen risikobasierten Ansatz weg, beziehungsweise der letzte Gag ist halt, ich mache aus dem Ding ein PDF, ich schreibe auf das PDF drauf, händisch nachgerechnet, okay, Datum, Unterschrift, ja, Friedrich,
geht genau
fertig. So. Dann habe ich den Nachweis, dass ich es nachvalidiert habe, dann kann ich die Technik, dann verlasse ich mich nicht auf die Technik, muss ich es nicht validieren, geht genauso gut. Wo ich aber sofort mit dabei bin, mit den Auditoren und das sofort auch unterschreibe und auch kritisch sehe, ist in dem Moment, wo ich Excel in der Entwicklung einsetze und in der Analyse von Werten. Also ich, wenn du im GLB-Bereich drin bist, irgendwelche, ich sage jetzt mal, irgendwelche Analysewerte zusammenaddieren, um irgendwelche Aussagen zu treffen, ist der Mensch gesund oder so ungesund. In Excel irgendwelche Leistungsdaten für irgendwelche Maschinen berechnen, irgendwelche Frequenzen, die auf den Körper einwirken, irgendwelche Stromstärken, irgendeinen Kram berechnen und auf Basis dessen diese ganzen Dinge. Aber das kann nur funktionieren, wenn du es valide hast und wenn du es geprüft hast. Wenn da irgendein Formelfehler drin ist, wenn da irgendein Thema hast, das du falsch rechnest, fliegt dir die Möhre um die Ohren und du hast ein Thema mit der Produktsicherheit oder ja, mit Produktsicherheit beziehungsweise mit der Sicherheit, Schutz des Menschen. Das sind Dinge, das muss man in der Entwicklung manchmal reinbringen, weil Entwickler manchmal etwas dynamisch unterwegs sind, vollkommen okay, dafür sind es Entwickler, aber die müssen da aufpassen. Die können sich nicht einfach irgendwelche L-langen Formeln in Excel hinterlegen und der Meinung sein, ich gebe jetzt vorne eine Zahl ein und hinten habe ich einen Wert, wo ich mich drauf verlassen kann, dann muss das Ding durchvalidiert sein, sonst zerlegt Audit gnadenlos.
Ja, sonst hast du da ein Riesenproblem und das kann entweder sowas sein, es können aber auch kleine Empfehlungen sein an der Stelle. Also wenn wir schon dabei sind, und ich glaube, dann müssen wir das Thema Validierung mal
begraben, dann müssen wir
schon wieder gnadenlos die Zeit sprengen und das Thema wechseln. Aber dir können bei sowas im Audit ja auch Kleinigkeiten auffallen. Ein schönes Ding finde ich immer, wenn du halt siehst, jemand rechnet mit Excel was und weil die Tabelle nicht validiert ist, dann wird halt nachgerechnet und jemand Zweites unterschreibt. Das ist ja eine Variante, wie du es machen kannst. Hat jemand Zweites geprüft, unterschrieben, ist dann okay. Wenn du das halt 100 Mal im Monat machst und du machst immer wieder dieselbe Berechnung, würde vielleicht ein guter Auditor sagen, hab da mal drüber nachgedacht, genau diese Tabelle, die ihr immer wieder benutzt, mit dieser Berechnung mal zu validieren, damit ihr nicht immer diese zweite Unterschrift und Prüfung braucht, weil ihr dann wisst, es passt. Ihr habt bewiesen, dass das funktioniert. Und das sind dann so Kleinigkeiten und das ist vielleicht auch so ein bisschen dann, wo sie es am Ende wieder aufsummiert, wo wir am Anfang angefangen haben. Es geht am Ende darum, solche Potenziale auch zu finden.
Ja.
Also natürlich willst du Fehler an der Stelle beseitigen, aber mir ist immer wichtig, man findet halt Potenziale, wo ich sage, hier kann ich besser werden. Und das kann auch sein, festzustellen, ich sollte hier mal was validieren, um meinen Prozess zu verbessern. Das kann aber genauso gut sein, wie ich habe einen eklatanten Fehler irgendwo gefunden, dass die Berechnung falsch ist oder so. Und da müssen wir auch mal drüber gucken. Also viele verschiedene Findings, die man halt kategorisieren muss und am Ende zur Verbesserung des Gesamtsystems und zur Qualität nutzt.
Aber du musst es dir angucken. Also bei allen Audit-Findings, du musst es dir angucken und musst es in Ruhe bewerten. Und ich warne oder ich mache nie die Bewertung in dem Moment, wo ich auditiere, sondern ich nehme ein Finding auf, habe ich ja eben schon gesagt, passiert, wie es passiert, aber ich ziehe hinter allem eine Analyse dahinter mit Ursache und gerade bei solchen Bugs, die du sowas findest, wenn du das richtig schlecht machst, also wenn du richtig in die Scheiße greifst, Entschuldigung, wenn du richtig reingreifst, und du hast in der Entwicklung oder hast in dem Vertrieb oder hast an irgendeiner Stelle, an einer sensiblen Sache, eine schlechte Formel oder liefert ein schlechtes Ergebnis und auf Basis dessen du eine Entscheidung getroffen hast zur Konformität des Produktes, hast du Party. Weil dann musst du dir nämlich Gedanken machen, ob das noch alles in Ordnung ist. Ja, es gibt, also müssen wir gar nicht über Kalibrierlabore reden, das ist Gang und Gäbe. Aber wenn du so SDKs machst Funktionsprüfungen, machst Funktionskontrollen, füllst Wartungsintervalle aus, machst 10 Prüfungen, bildest aus 10 Prüfungen einen Mittelwert, und der Mittelwert ist der, den du nachher bewertest. Das gibt's auch schon mal bei Wartungen und solchen Themen. Und du da einfach falsch rechnest, dass das einfach schlecht ist, was du da machst. Und du entdeckst das in einem internen Audit. Dann musst du dir das in aller Ruhe angucken und da kann's passieren, dass du echt Party hast. Und dann ist die Ursachenanalyse interessant. Warum hast du es nicht validiert? Hast du es vielleicht validiert und hast keinen Schreibschutz drauf? Hast du es vielleicht validiert und Schreibschutz drauf und der Schreibschutz war zu schwach? hast du es validiert, hast einen Schreibschutz drauf und trotzdem hat sich dein Entwickler irgendwas Neues überlegt. Also da gibt es die verschiedensten Ursachen, die du dann wirklich finden musst, weil das ist Thema, was wichtig ist, um dein Unternehmen nach vorne zu bringen und dann das Produktsicherheit zu gewährleisten.
Ja, hast du eigentlich schön gesagt, man hat, wir haben es in der Mitte ja irgendwie des Podcasts auch schon mal gesagt, man hat halt ein Finding und das nimmt man erstmal so mit. Und dann gucke ich, was ist das Ergebnis? Ist das eine Abweichung tatsächlich? Ist das ein Verbesserungspotenzial? Und dann gehe ich halt die Route, wie sie in meinem Prozess an der Stelle vorgesehen ist und verfolge es weiter und löse das Problem. Das kann halt eine Abweichung sein, die ich durchtreibe. Das kann auch in einer Reklamation enden. Das kann auch in einer reinen Empfehlung und Verbesserung oder Änderung eines Dokuments enden.
Und kann in einer
die Idee Wege sind vielfältig oder einfach nur in einer Idee für ein neues Produkt. Auch das kann passieren, weil man über etwas spricht. Aber am Anfang, ich finde erstmal was und dann muss man auch manchmal mit ein bisschen Abstand das mal bewerten. Das ist auch wichtig. Ich würde mich auch nicht dazu hinreißen lassen, sofort zu entscheiden, was das jetzt ist. Weil manche Sachen sind im Nachgang, wenn man tiefer reinguckt, dramatischer. Manche sind aber nicht so dramatisch, wie es in dem Moment gewirkt hat. Und das muss man gut aufbereiten. Und das ist halt wichtig für das Ergebnis am Ende.
Genau, auch das passiert öfters, dass du einfach sagst in einem Audit oder in einem internen Audit irgendwas anguckst und sagst, und mit 3 Tagen Abstand und in aller Ruhe nochmal kühl analysiert, mit einem anderen nochmal besprochen, nochmal wirklich nochmal mit den Beteiligten rein, in nochmal Anreinung, dann sieht die Welt auch meistens schon mal anders da aus und es ist nicht so kritisch, wie du am Anfang gedacht hast in dem Audit-Moment. Und das ist der Vorteil bei internen Audits, da hast du eben länger Zeit dafür und hast die Reflexion und das ist die Schwierigkeit bei Zertifizierungsauditoren, weil die müssen an dem Tag, in dem Moment einfach eine Entscheidung treffen und deswegen ist es wichtig, den Auditoren oder den Auditorinnen ein Stück weit auch zu helfen und die Informationen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um eine vernünftige Bewertung treffen zu können.
Ja.
Sehr gut. Michael, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall die 40 Minuten gerissen.
Ich glaube, weit drüber mal wieder.
Nee, wenn wir uns beeilen, müssen wir die Stunde nicht reisen. Also mal gespannt, wie er geschnitten wird, beziehungsweise wann wir starten, Stoppschnitt. Wir haben ja die Aufnahme schon ein bisschen länger laufen, aber ich glaube, wir müssten ganz genau jetzt bei einer Stunde gelandet sein.
Genau, ansonsten würde ich sagen, ist es einfach ein spannendes Thema, was einfach einen immer wieder aktiv hält, was sich auch permanent ändert. Und wo wir sicherlich auch nicht zum letzten Mal drüber gesprochen haben.
Auf gar keinen Fall. Man kann, was wir immer machen können, so zu jedem Zeitpunkt immer so ein Spin-off oder so ein Best-of Auditoren-Ideen oder Erlebnisse aus Zertifizierungsaudits.
Erlebnisse von und mit Auditoren. Wir haben ja beide Seiten, sage ich mal.
Wir haben beides. Ich bin sowohl als Externer irgendwo unterwegs, dass ich als Externer interne Audits durchführe. Arbeite nicht für eine Zertstelle. Nein. Und auf der anderen Seite sitzen wir halt als QMB im Unternehmen und haben einen Zert-Auditor vor uns sitzen oder einen Auditor von irgendeinem Lieferanten und dürfen da Fragen beantworten und dürfen dem helfen, unser System zu verstehen.
Genau, insofern bin ich mir sicher, fallen uns noch einige Storys ein, wo wir andere geärgert haben oder wo wir uns über Auditoren geärgert haben oder gefreut in dem Moment. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch einige lustige Geschichten zutage fördern. Insofern würde ich sagen, war heute mal wieder sehr cool und wir sehen uns beim nächsten Mal und einen schönen Urlaub.
Ja, vielen Dank an dich, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Grüße aus Wetzlar, genießt den Frühling, das Wetter ist besser geworden. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.